und der da sein wird. Jesus Christus. Amen. Jetzt wollen wir heute auf diesen entscheidenden Berg miteinander wandern, der Berg der Verklärung. Wer schon einmal, ich habe so eine App für den Rechner und da wechselt immer wieder das Hintergrundbild für den Hintergrund. Jetzt nicht schnell, aber so alle 2-3 Tage kommt dann ein neues Bild und da war neulich ein Bild, ich habe erst 2-mal richtig hingucken müssen, was mich jetzt auch hier auf diesen Berg der Verklärung und auf unsere Berge ein Stück weit aufmerksam gemacht hat. Da war in der Wüste, und man konnte es nur aus den Gebäuden dann entnehmen, wahrscheinlich Dubai, es ragten 3, 4, 5 solche Riesenklötze aus einem Nebelmeer auf, wo ich gedacht habe, ja, man weiß, darunter ist noch was, aber die standen irgendwie wie so Säulenheilige dort in diesem Nebel. Und genau so müssen wir uns das, denke ich, auch vorstellen, wenn wir diese Berge Gottes bewandert haben. Wir sind irgendwo oben, überschauen das Ganze und sehen vielleicht auch den einen oder anderen Berg, den wir schon gehabt haben. Und darunter ist Tal und Wüste, darunter ist der normale Alltag und Weg. Also diese Berge Gottes sind immer außergewöhnliche Dinge, die wir zu sehen bekommen haben. Und auch dieser Berg der Verklärung hat seine ganz besonderen Akzente, die wir jetzt miteinander anschauen wollen. Wir wollen lesen Matthäus 17, 1 bis 9. Und ja.
Das Lied, was du vorgetragen hast, kommt jetzt dran.
Am Ende. Machen wir am Schluss dann. Ja. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihren Augen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden weiß wie das Licht, und siehe, da erschien ihnen Mose und Elia. Die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du so, will ich hier 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine, Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht, erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge herabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Lieber Herr, danke für dieses Wort und gib uns jetzt Licht von oben, dass wir das verstehen. Amen. So ähnlich, wie ich das gerade geschildert habe, mag es ja den Jüngern auch ergangen sein, wie Jesus sie auf diesen Berg Tabor, den Berg der Verklärung, mitgenommen hat. Unvergesslich hat sich diese Stunde in ihr Gedächtnis eingeprägt. Und das ist ein Geheimnis um diesen Berg der Verklärung, der höher ist als alle Vernunft. Dort wird uns etwas berichtet, wo wir mit menschlich, auch mit naturwissenschaftlichen Mitteln nicht dahinter kommen. Und Jesus sagt das selber, sprecht nicht darüber. Den Jüngern war es ja zunächst verboten, das zu berichten, was sie dort oben gesehen haben. Es war kein Raum, ja, darüber etwas zu berichten. Diese andere, diese himmlische Welt wird von nur wenigen in richtiger Weise eingeordnet und verstanden werden können. Die Welt kann mit dieser Geschichte nichts anfangen. Ja? Dort wird uns eine ganz andere Welt auf einmal aufgetan. Eine Welt, die uns auch völlig fremd ist. Wenn wir das nicht über Jesus ein Stück weit mitbekommen hätten, ja, warum kann uns gerade Jesus da Aufschluss geben? Er war im Schoß des Vaters, sagt Johannes. Nur wer dort war, der weiß auch, wie es da oben ausschaut. Und warum er so explizit sagt, bitte nicht darüber reden, bis ich auferstanden bin. Dann wird es auch richtig eingeordnet werden können. Dort haben sie diesen Sohn Gottes in seiner Wirklichkeit erfahren und gesehen. Und jetzt wissen nicht nur die Jünger, sondern auch wir es. Dieser Jesus ist nicht von unten her, so wie wir, sondern dieser Jesus ist einer, der von oben herkommt. Sein Ursprung, seine Heimat, sein Ausgang, sein Ziel liegt nicht wie bei uns in dieser Welt. Und wir können dankbar sein, dass wir durch Jesu erscheinen und sein ganzes Wirken, Tod und Auferstehung ein Stück weit hinaufgehoben werden, um unser Leben wo zu verbringen. Kolosserbrief 3, machen wir eine kleine Fragerunde. Trachtet zuerst nach dem, was unten ist. Nein, natürlich nicht nach dem, was oben ist. Dort, wo Christus sitzt, zur Rechten des Vaters. Gell, und du merkst, jetzt sind wir mitten in der Welt und dann kommt dieser riesig dicke Imperativ. Trachte nach dem, was droben ist. Ja, sollen wir jetzt ständig mit der Brille und der Nase nach oben durch die Wand wandeln? Nein, das natürlich nicht. Aber unser Denken, Sinnen und Trachten soll von oben her geprägt sein und sich nachher ausstrahlen in unser Handeln und in unserem ganzen Wesen und Sein dem Nächsten gegenüber. Ja, er ist der Sohn Gottes. Er hat seinen Ursprung, seine Heimat, seinen Ausgang, sein Ziel nicht hier. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, eines Wesens mit dem Vater. Wo steht es? Nicenum, gut gewusst, 100 Punkte. Gleich in der Herrlichkeit, gleich in der ewigen Majestät. Athanasium. Ihr seht, die Glaubensbekenntnisse versuchen diese göttliche Herkunft mit Worten zu fassen und man kann nur annähernd ein wenig das in Worte ausdrücken, was Jesus überhaupt ist. Und deshalb stehen wir jetzt dort auf dem Berg Tabor, dem Berg der Verklärung des Königs aller Könige. Und vor den Augen dieser drei, die es mitbekommen haben. Es ist ja eine heilige Stunde, wenn wir jetzt an diesen Berg kommen. Hier werden wir Größeres schauen, als wir bisher auf allen anderen Bergen geschaut und erahnt haben. Der Ararat, wo die Arche durch Gottes Hand hingeführt wurde. Der Moria, wo der Engel Gottes die Gebote dem Abraham in den Arm gefallen ist. Der Sinai, wo die Gesetze Gottes ausgerufen wurden. Der Nebo, wo Mose das Land in der Ferne überschaut hat. Der Karmel, wo Feuer vom Himmel gefallen ist. Ihr seht überall andere Aspekte. Ich bin mir noch nicht sicher, das weiß ich, glaube ich, noch nicht richtig raus, was die eigentlich geistliche Bedeutung dieser einzelnen Berge sind, ja nicht die Menge. Ja? Wenn man biblische Personen nimmt, nun, da haben wir eine ganze Galerie, die wir aufführen können. Aber diese Berge sind einzigartig und die geistliche Bedeutung habe ich in der gesamten Schau noch nicht richtig durchschaut. Aber da komme ich noch hin. Und jetzt der Berg der Verklärung. Hier steht Jesus als Sohn Gottes, ganz durchleuchtet, ganz klar, ganz rein, in strahlender Reinheit, makellose Majestät, die wir dort letztendlich, ja, wie so ein kleines Fenster, was sich in der Ewigkeit für uns auftut. Es gibt einige so kleine Fenster, die Gott uns öffnet, wo der eine oder andere in die himmlische Sphäre hineingucken konnte. Ich denke nur an Jesaja, nicht, der vor dem Thron Gottes, Jesaja 6, auf einmal sich befindet. Und er versucht das, was er dort in himmlischen Dingen sieht, mit menschlichen Worten auszudrücken. Und es bleibt immer bruchstückhaft. Das eine fällt ihm aber ganz groß auf. Ich bin ein Mann unreiner Lippen. Bei dieser Herrlichkeit fällt einem nichts anderes ein als dieser Satz. Und hier merken wir ja auch, es kommt so ein schräger Satz raus. Ja, von diesem Petrus kommen wir alles noch drauf, nicht? Aber das Wichtige ist, dass wir jetzt von Petrus aufbehalten haben, wir sahen seine Herrlichkeit. Das sagt Johannes, das sagt Petrus, ungeheuerlich. Und dieser Eindruck hat sich wie so ein Stempel auf die Gehirnfestplatte eingeprägt. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn wir Jesus jetzt betrachten und diesen Verklärungstag hier anschauen, dann können wir drei solche Verklärungspunkte finden. Das erste Mal die Stimme, wo kommt sie? Dies ist mein lieber Sohn. Ja, genau, bei der Taufe. Das zweite Mal kommt keine Stimme, aber da wird er verklärt oder sagt seinen rechten Auftrag. Die Taufe bedeutet letztendlich Startschuss seines öffentlichen Auftretens. Dann haben wir Johannes 2, die Tempelreinigung. Es gibt zwei Tempelreinigungen, die wir letztes Mal kennengelernt haben im März. Eine am Ende und eine am Anfang. Und hier wird schon deutlich, welcher Auftrag er hat. Den Tempel zu zerstören, in 3 Tagen wieder aufrichten. Da hat er seinen Auftrag deutlich artikuliert. Viele haben natürlich dann gerätselt, was meint er denn da damit? Aber auch wir können es nur in der Retrospektive, in der Rückschau erklären. Und bitte?
Entschuldige. Habe ich noch gar nicht so begriffen, den Tempel zerstören, wieder aufbauen, ja.
Ja, in 3 Tagen, ihr könnt ihn zerstören, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Ach so. Ja, und er meint natürlich seinen Leib, ja. Und genau das war sein Programm. Den Gesetzeskult und das, was im Tempel eigentlich alles abläuft, auf eine ganz neue Schiene zu schieben. Und der Startschuss jetzt, nach 3 Jahren, Verkündigung, der Startschuss zum Leiden. Ich werde nachher noch ein wenig ausführen, wie auch hier das Verhältnis zwischen Vater und Sohn hier in einer seelsorgerlichen Weise uns vorgeführt wird, da wo wir nur staunen können. Und jetzt, am 6. Tag nach dieser Eröffnung, kommt diese große, unwahrscheinliche Schau für Petrus, Jakobus und Johannes. Jetzt geht es auf den Berg. 5 Punkte. Wir sehen auf den Sohn, wir sehen auf die 2 Genossen, wir sehen auf die 3 Augenzeugen, wir sehen auf den Vater und wir sehen auf die Nachfolger, die vielen. Ein erster Punkt, wir sehen auf den Sohn. Jetzt heißt es, er führt sie allein Also da war niemand mehr dabei auf diesem hohen Berg. Abseits von allen Straßen, allem Gewimmel, abseits von dem Gewühl. Und dort zeigt er die Manifestation seiner Herrlichkeit. Kein Zuschauer, keine Sensation, keine Bildzeitung, kein Weserkurier, kein gar nichts anwesend, Tagesschau, ja, wenn wir schnell noch ein Filmchen drehen oder sonst irgendwas. Nur drei Zuschauer, seine drei Auserwählten. Der Sohn Gottes hat, und so ein Wort von Matthias Claudius, die Uniform des menschlichen Elends angezogen. Luther sagt, in unser armes Fleisch und Blut gekleidet. So geht er dort auf den Berg. Das bedeutet, seine Herrlichkeit ist völlig verhüllt. Von der letzten Haarspitze bis in den kleinen Zeh hinein. Seine eigentliche Herrlichkeit verborgen, seine göttliche Gestalt bis zur Unkenntlichkeit letztendlich. Jesaja sagt, er hatte keine Schönheit. Es hat uns nichts gefallen an ihm. Also da sehen wir es doch. Das wollen wir ja überhaupt nicht. Und so ist er auch bis zur Unkenntlichkeit als der Sohn Gottes verborgen gewesen. Und nur denen, denen es Gott aufschließt, ja, denen ist dieses Geheimnis ein Stück weit offenbart. In Niedrigkeit, sagt Philipper 2, ist er als Knecht gekommen, uns zu dienen, zu versöhnen und zu retten. Und mit diesem Beruf Gottesknecht verträgt sich keine öffentliche Zurschaustellung. Was wir heute in der Charismatik so ja, mit Bedauern erleben, es wird alles zur Show letztendlich umfunktioniert. Und man meint, man könnte mit Riesenprimbamborium, Show und allen möglichen Dingen die Leute locken, aber es ist ein anderes Evangelium, was wir dann dort vorfinden. Herrlichkeit ist sein Gewand. Und dann auf einmal die ganze Erscheinung in ein überirdisches Licht gekleidet. Wir haben Paulus in 2. Korinther 12, der Ähnliches berichtet. Ich kenne einen der welche, aber er spricht von sich selber, ja, im 7. Paradies und unaussprechliche Worte gehört, die er gar nicht sagen darf und aussprechen darf. Und so sehen wir hier in ähnlicher Weise eine Sonne leuchten, die Kleider schimmern weiß wie ein Licht. Was für eine Verwandlung. Dass es dort dem Petrus ein bisschen schwummrig geworden ist, kann man sich vorstellen. Auf dem Tabor sehen die Jünger Jesus jetzt als den Sohn Gottes in seiner Fülle. Johannes sieht ihn, in Offenbarung 1, ja, es ist nur wenigen aufbewahrt und vorbehalten. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Jesus leibhaftig. Wir haben alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind in Christus. Paulus hat sich ja bei den Kolossern recht weit aus dem Fenster gelehnt, was diese Darstellung des Sohnes Gottes angeht, weil einfach es nötig war, der Zwist und das Gerangel mit den Philosophien, ja, und den Verirrungen war einfach zu groß, als dass er hätte hier etwas anderes darstellen können als diese geniale Schau, wer ist dieser Jesus? Und wenn dort die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig ist, also wenn ich ein Glas habe und fülle was rein und dann ist voll, dann passt nichts mehr rein. Genau dasselbe Bild sehen wir auch hier. Die ganze Fülle der Gottheit, da hat es keinen Platz mehr für Philosophien und sonstige Dinge, weil Christus alles in allem ist. Diese göttliche Gestalt, diese, ja, können wir sagen, innewohnende Gottherrlichkeit, zeigt sich jetzt den Jüngern. Im Griechischen steht hier Metamorphose. Und wir kennen dies ja, die Raupe, wird durch eine Metamorphose zu einem Schmetterling. Und damit haben wir auch schon in der Schöpfung ein Bild für Tod und Auferstehung. Es ist wunderbar, wie Gott das in der Tierwelt abbildet. Es ist köstlich. Und dann muss man mal sehen, dort wird das gesamte DNS-Material eingeschmolzen, bis auf einige wenige Enzyme, die nachher den neuen Startschuss geben. Und genauso ist es auch. Das Alte ist mit Christus gestorben. Christus ist völlig gestorben. Und es ist der neue Leib ein völlig anderer, eine ganz andere Natur, eine ganz andere Konsistenz, eine himmlische. Das lässt sich mit dieser Metamorphose nur andeutungsweise ein Stück weit plausibel machen. Solche Gestalt und solche Herrlichkeit hat nie ein zweiter je ausgestrahlt. Nicht, wenn wir sehen, bei Mose heißt es ja, da kam er 40 Tage nicht runter und dann kommt er runter. Das ist ein Glanz, der von außen kam. Bei Jesus hat sich der Glanz von innen heraus, aus seinem Wesen heraus, letztendlich den Dreien dargestellt. Das ist eine ganz andere Sache. Es hat zwar geglänzt, ja, auch Mose hat geglänzt, dass sie nicht hingucken konnten, aber die Konsistenz und die Ursache dieses Glanzes sind zwei völlig verschiedene Stiefel. Hier bricht die Herrlichkeit Gottes durch. Und wenn wir ein wenig auf das Leben Jesu schauen, dann ist überall dort, wo die Wunder passieren, dort, wo der Sturm gestillt wird, dort, wo das Brot auf einmal 5000 Leute satt macht, dort, wo die Krüppel und Lahmen auf einmal laufen, dort, wo der Blinde sein Augenlicht bekommt und, da kann man ja noch viele, viele Sachen da anreihen. Dort bricht das eigentliche Wesen Jesu punktuell, schlaglichtartig raus und sein eigenes Wesen, in dem er eigentlich beheimatet ist, wird auf einmal aufgedeckt und dann wieder verschwindet es, um damit nicht, wie soll ich sagen, eine falsche Begehrlichkeit zu wecken. Und natürlich waren die Leute dann alle bemüht, den machen wir zum Brotkönig. Ja, solch ein Sozialminister müssen wir haben hier. Da brauchen wir nichts mehr arbeiten. Okay. Herrlichkeit ist das Wort, was hier benutzt wird. Und wir können es uns nicht vorstellen. Ich kann immer wieder nur schauen, wenn ich also auch diese Bilder dabei, auf die wechselnden Bilder dort auf dem PC habe, dann kommen manchmal Gebirgsansichten, wo ich nur sagen kann, oh, da kann ich mich richtig stundenlang hinsetzen und gucken. Dann kommen Seen und andere Dinge schnell. Also es ist so fantastisch, wenn man so etwas Wüstenabschnitte und alles so für sich, so dass man sich gar nicht satt sehen kann an der Schönheit und Herrlichkeit dieser geografischen Formen. Und hier bricht die eigentliche Herrlichkeit herdurch. Er ist der Sohn, und jetzt kommt hier im Kolosserbrief steht, Ebenbild. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jetzt steht dort ein Begriff, den kennen wir. Nimm schon mal dein Handy raus. Ja, nimm dein Handy raus. Anschalten. Jetzt siehst du lauter so kleine Bilder da drauf, ja? Ja, ja, genau. Das steht dort. Jesus ist das Icon Gottes. Icon heißt hier Bildle, unscheinbar. Wenn ich nehme mal WhatsApp, ja, und dann sehe ich, das ist so ein komisches Grünes, und dann klicke ich da drauf, wuff, auf einmal entfaltet sich etwas. Ein Programm. Genau dasselbe Bild ist hier gemeint. Ich drücke auf den Knopf Jesus und da entfaltet sich die Herrlichkeit des Vaters auf einmal in verschiedensten Couleurs. Was ist mit der Sünde? Was ist mit der Gerechtigkeit? Was ist mit der Ewigkeit? Was ist mit der Hölle? Und du merkst, da habe ich schon 6, 8 Schubladen, die auf einmal sich bei diesem Öffnen dieses Icons mir, was den Vater angeht, verdeutlicht. Genau das Bild. Und dann wird uns das Ebenbild auch deutlich. Ich verstehe Jesus nicht von außen her, 1,60 oder bis 1,80 lang und 70 Kilo schwer, was weiß ich, hat keine Schönheit gehabt. Aber klicke ich jetzt im Nachhinein auf dieses Icon Jesus, dann entfaltet sich das gesamte biblische Programm. Christus im Alten Testament, Christus, der wiederkommt, Christus, der auf Golgatha gestorben ist. Und wenn ich dann da nochmal draufklicke, dann entfaltet sich vielleicht die Akte Jesu bei der Passion. Dann entfaltet sich das, was im Vorfeld war, das Abendmahl. Und dann klicke ich da nochmal drauf und dann komme ich noch genauer hin. Merkt ihr das? Genau das ist das, was Jesus hier, oder was hier drin steht. Im Hebräer 1 ist der Abglanz seines Wesens, das ist etwas anderes. Da steht Charakter im Griechischen. Also sehen wir ganz andere, ja, der Charakter des Vaters. Und wenn ich dann schaue, wie ist der Vater, dann kann ich nur staunen. Der Vater selbst hat euch lieb. Niemand wird euch aus des Vaters Hand reißen. Niemand ist größer als der Vater. Der Vater weiß, was du brauchst, ehe du ihn bittest. Da können wir aufatmen. Und Jesus bringt uns den Vater. Oh, da könnten wir lang drüber reden. Ich muss gucken, dass wir die Zeit nicht hier. Ja, es ist einfach der Abglanz seiner Herrlichkeit. Das wird uns auf einmal deutlich. Und wir können die Tiefe und Breite, Höhe, Länge und was weiß ich, überhaupt nicht ermessen im Ansatz. Das, was wir ermessen können, ist, ich bin Sünder, Jesus ist für mich gestorben, und wenn ich den aufnehme, dann habe ich 100 Punkte. Sag's mal so. Dann habe ich die Karte für die Ewigkeit. Und das ist jetzt nicht so wie in Lotterie oder wie in Versicherung, ich stecke sie in den Schrank, dann habe ich meine Police dort, sondern diese Versicherung ist aktiv und wird angewendet. Die Evangelien malen uns ja hier Jesus in einer ungeheuren Weise vor das inwendige Auge. Die ersten Zeugen berichten von seiner Niedrigkeit. Und jetzt geschieht das Wunderbare, dass Gott diesen drei Jüngern ein Stück weit das Rollo hochschiebt und sagt so, jetzt könnt ihr mal geschwind gucken. Und dann geht das Rollo wieder runter. Ja, du bist Christus. Und das kommt nachher als Zeugnis auch von Petrus in der Entscheidungsfrage. Ja, was denkt ihr denn, wer ich bin? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Warum tut Gott vom Himmel aus kund, wie wir es schon zuvor bei der Taufe, bei der Passion, das ist mein lieber Sohn. Und wir sehen es nachher in Johannes 17 noch einmal, das ist mein lieber Sohn. Es ist doch ungeheuerlich, in welcher Weise der Vater an dem Sohn Seelsorge betreibt. Unter dem Aspekt dürfen wir das auch mal sehen. Er gibt dem Sohn genau dann zu der Zeit, wo er eine Ermutigung braucht. Er ist ja ganz Mensch und ganz Gott. Das heißt also, dieses ganz Mensch bedeutet, er hat genau dieselben Nöte durchgemacht wie wir. Vater, geht's nicht vorbei, aber dein Wille geschehe. Da hat er sich durchgerungen, Hebräer 5, den Gehorsam gelernt. Und deswegen braucht er auch seelsorgerliche Zuwendung des Vaters. Weißt du, und wenn du jetzt ehrlich bist, hast du nicht auch schon vielfach vor Klippen, vor denen du standest, vor Gräben, wo du hast vielleicht durchschwimmen müssen, ein ermutigendes Gotteswort bekommen? Ich habe es immer wieder erlebt. Das ist ein Wunder in meinen Augen. Ich lese den komischen Bibellesezettel. Und genau immer wieder dort, wo Schaltstellen in meinem Leben auftauchen, wo Fragestellungen sind, wo Ermutigung, wo Zurechtweisung nötig ist, kommen diese Worte, wie wenn die Schwester gewusst hätte, der Thomas braucht jetzt am Tag XY. Genau dieses Wort. Und so richtet Gott Weltgeschichte im Großen, Weltgeschichte im Kleinen bei mir ein, sodass wir nie ohne Wort Gottes in notvolle Zeiten hineingehen brauchen. Und selbst wenn wir drin sind, gibt er uns immer wieder ermutigende Worte, dass wir durchhalten. Ihm selbst war die Verklärung Jesu nämlich ein Lohn für den vollkommenen Gehorsam. Er hat das Vorrecht als Sohn Gottes geopfert. Man denke sich das einmal aus. Der die Herrlichkeit kennt, der die Herrlichkeit geschaut hat, der genau gewusst hat, wie es in dieser Zweisamkeit des Vaters, in dieser Dreisamkeit mit dem Heiligen Geist in der Ewigkeit ist, der geht jetzt in diese Welt hinein, um vom Schauen zum Glauben geführt zu werden. Und er hat natürlich, wie soll ich sagen, man denke sich jetzt gar nicht so, dass Jesus immer so einen Blick in den Himmel gehabt hat, so oben alles offen. Und wenn es dann nötig war, hat er kurz geguckt und dann hat er gesehen, alles da oben so. Als Mensch hat er genau dieselben Nöte durchgemacht wie wir auch. Das ist nicht irgendwie ein Überflieger gewesen, dass man gesagt hätte, ja. Deswegen haben die ersten 3 Jahrhunderte ja einfach gerätselt. Ist er denn jetzt ganz Mensch, ganz Gott? Wie lässt sich das zusammenflicken? 50% so, 50% so, bis sie nachher gesagt haben, 100% Gott, 100% Mensch. Wir kriegen es nicht auf die Reihe. Wir können es nicht auflösen. Und nur ausnahmsweise tut sich für Jesus auch in diesem Moment der Himmel öffnen, um ihn für seine eigentliche Aufgabe an das Kreuz hinzugehen, zuzurüsten. Wir sehen auf die zwei Genossen. Vielmehr noch als für den wahrhaftigen Gott war das der wahrhaftige Mensch, unter Maria geboren und somit auch dieser Tabor-Ausflug bedeutsam. Die Verklärung war seine Leidensweihe, eine Stärkung für den Dornenweg am Kreuz, der vor ihm lag. Und selbst, er selbst hatte ja von vorher an, es ist fast alles ganz genau zusammen, wenn man jetzt diese Zusammenhänge ein Stück weit in der Schrift sieht, vorher hat er den Jüngern das erste Mal gesagt, ihr lieben Leute, es geht ans Kreuz. Nicht? Und Petrus war natürlich gleich wieder vorne ran. Oh nee, Herr, schone dich, ja, ich brauche aber hier noch, also bitte, ja, sprich von was anderem. Man kann mal schauen, beim zweiten Mal, beim dritten Mal werden sie schon kleinlauter und beim dritten Mal sagen sie gar nichts mehr. Ja, da waren sie nur noch bedrückt. Und jetzt kommt Mose und Elia, der Begründer des alten Bundes und der Reformator desselbigen. Also sehen wir, jetzt lüftet sich ein bisschen der Schleier über dieser abgeschiedenen Seelenwelt. Ja, und manch einer hat immer wieder die Frage, sehe ich denn meine Anverwandten, meine Freunde, meine Frau, meine Kinder? Erkenne ich sie dort drüben wieder, wenn ich dort hochkomme? Dann kann ich nur sagen, natürlich werden wir sie alle erkennen. Vielleicht eilen sie uns schon entgegen, uns zu begrüßen. Das ist nicht irgendwie eine Welt von eine stumme Welt, sondern da ist viel los und da wird es auch viel, viel zu tun geben. Da bin ich sicher, wir werden da nicht auf dem Kanapee rumliegen. Ja, Limo schlotzen. Nein, sondern diese abgeschiedenen Seelen, da wird was los sein. Woher wussten denn die beiden Jünger, was für Kameraden da mit Jesus jetzt sprechen? Ist ja auch eine wichtige Frage. Ja, ist eigentlich einfach. Jesus hat sie beim Namen genannt. Also, und damit wussten sie auch, wer vor ihnen neben Jesus stand, nicht? Und jetzt sprachen die himmlischen Mose und Elia mit ihm über seinen Ausgang. Jesus wusste natürlich schon lange, wie dieser Ausgang enden wird. Aber das ist noch einmal etwas anderes, wenn jemand einem das zuspricht und sagt, du, es geht jetzt in diesen Weg lang und wir sehen ja auch nachher, dass das nur eine kurze Zeit war. Der Ausgang war die Bluttaufe, die ewige Erlösung der Menschheit. Das war von Anfang an völlig klar, das war von Anfang an vorgesehen und geplant. Das Kreuz ist das große Thema der Weltgeschichte. Das Kreuz ist Gesprächsthema des Himmels gewesen und ist es das noch. Das Kreuz ist die einzige Hoffnung für uns Menschen. Das Kreuz ist der einzige Weg zum Heil und zur Herrlichkeit. Der Weg zum Paradies, sagt ein Dichter, geht über Golgatha, nicht drumherum, nur mittendurch. Und Mose sprach vom Kreuz. Und jetzt kannst du vielleicht auch verstehen, warum ein Johann Jakob Rambach ein Buch schreibt, 1500 Seiten, Christus in Mose. Ein Valerius Herberger zeigt minutiös auf, wo Christus in Mose ist. Und mir sind die Augen aufgegangen. Also so viele Bauplätze habe ich noch nie gestaunt, wie ich dort in diesen Büchern ansatzweise mitbekommen habe. Bücher gibt es nicht mehr, man kann sie nur noch als PDF runterladen. Aber das ist, er spricht Mose vom Kreuz. Und er hat ja vielleicht auch gehofft, dass das ungehorsame Volk übers Gesetz so ein bisschen in die Schiene hineingeschoben werden könnte zu Gott. Aber die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Israel hat das Gesetz gekannt und gehabt. Aber das Gesetz ist untauglich vor Gott. Wir haben es ja schon gehabt. Warum? Ich könnte ja sonst Gott vor meine Schranke ziehen und sagen, Moment, ich habe ja 100 Mal, ne? 100 Mal habe ich alles erfüllt, also jetzt habe ich einen Freifahrtschein. Nein, dann wäre Gott unser Schuldner und das ist für einen heiligen Gott niemals möglich. Und dann kommt der Elia, er ist ja der Wiederhersteller des Gesetzes. Und wir merken, es geht immer um die Speerspitze Gesetz bei diesen beiden Herren, ja? Die Wiederherstellung des Gesetzes. Und der Herr hatte sich zu ihm bekannt, Elia im Feuer. Also war ganz klar, das Gesetz hat seine Aufgabe erst einmal noch zu erfüllen, aber es wird ein Ende haben. Und jetzt kommt Jesus. Jetzt sagt Mose und Elia dem Herrn, was wir nicht vollbracht haben, was das Gesetz und die Propheten nicht hingekriegt haben, das wird das Kreuz, das wirst du hinbekommen. Das stellvertretende Leiden dieses Bürgen und Mittlers, des Gottgesandten. Und so hat die Verklärung Jesu, die Erscheinung dieser beiden Männer des alten Bundes, eine große Bedeutung. Der Himmel wartet auf das Kreuz. Nicht? Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Das Gesetz und die Propheten haben es nicht vollbracht. Aber dann wussten jetzt das Kreuz. Das wird das vollbringen, was kein anderes vorher geschafft hat. Und jetzt bekommt Jesus diese Stärkung und Erquickung, die er braucht, nicht nur vom Vater, sondern auch hier von den Zweien, die ja letztendlich gekämpft haben und zur oberen Schar dazugehören. Es war nie so heiß ein Kampf wie der Kampf der Sünde gegen Sünde, Tod und Teufel. Und bei dem Gedanken an das Leid kommen uns natürlich jetzt wieder, ja, da wird es uns schwummrig, sage ich so, ja. Wie musste der eine, der Reine, der von Gott geborene, ja, der nie eine Sünde gekannt hat, jetzt zur Sünde gemacht werden? Wie musste das unschuldige Lamm, wir können es uns gar nicht ausdenken, weil wir mitten in der Sünde drinstecken. Und für uns kommt dann immer wieder nur mal ein Schauer, wenn wir einen Film sehen oder irgendwelche dunklen Nachrichten mitbekommen. Aber das ist die Welt. Die Welt ist nicht noch schlimmer, sondern sie ist immer schlimm gewesen. Ja, und gottlos. Und darum, weil er mit dieser Sünde sich nie eins gemacht hat, braucht er jetzt die Stärkung, die hier auf Tabor ihm zuteil wird. Und durch die Unterredung mit Mose und Elia war er nach seinem menschlichen Denken und Gewissen jetzt gewiss. Das göttliche Gewissheitsstempelchen hat er schon lange gehabt. Das Gespräch betraf den Ausgang. Wir hatten es schon bei Psalm 121, den Ausgang und Eingang. Ja, wir sehen den Ausgang und die Auferstehung, den Eingang wieder in diese Welt des Neuen. Und mit der Person Jesu hängt ja auch aufs Engste zusammen das Erlösungswerk was wir am Kreuz letztendlich als großes Endziel sehen. Auf dass die Schrift erfüllt würde. Wieso sind es zwei? Mit einer gereicht oder eine ganze Mannschaft? Wir haben immer das Prinzip der zwei Zeugen. Die zwei Zeugen vor der Sintflut? Henoch und Noah. Immer einer des Gesetzes und einer der Gnade. Henoch, Judas, haben wir neulich da draußen gesprochen, im Judasbrief, der knallt mit dem Gericht Gottes in diese Zeit hinein. Und dann der Noah, der Tröster, der mit der Arche eigentlich den Trost zeigen und geben sollte, aber 8 Leute waren es, die es ergriffen haben. Und dann haben wir Mose und wo ist der andere? Josua. Mose, der Vertreter des Gesetzes, kann nie ins Land führen, wir haben es alles gehabt. Und Josua, Jeshua, Jesus, der dann in das Land hineinführt. Dann haben wir am Ende dieser ganzen Litanei Johannes, der Täufer, der Vertreter des Gesetzes, Jesus, der die Gnade bringt. Und so sehen wir immer die zwei Zeugen. Ja, das müssen wir uns hier. Was ist denn das Alte und das Neue Testament? Das sind ja auch zwei Zeugen. Ja, das Alte bereitet das Neue vor und das Neue lässt sich ohne das Alte nicht verstehen. Auch hier die zwei Zeugen. Deswegen Altes und Neues Testament. Oh, ich schaue auf die Uhr, wir müssen weitermachen. Der Tod des Menschensohnes hat die Auswirkung, die Kolosser 1 sagt, er hat Frieden durch das Blut seines Kreuzes gemacht. Nirgendwo anders. Und darauf hat die ganze Welt, die ganze himmlische Welt gelächzt und geguckt und geschaut. Wann wird der Sohn wieder nach Hause kommen? Wann wird der Sohn als Triumphator durch die Auferstehung letztendlich bestätigt wieder nach Hause kommen? Jetzt sehen wir die drei Augenzeugen. Auch die Jünger waren natürlich hier in dieser Verklärung von Bedeutung. Ja, sie haben natürlich viel erlebt bisher mit ihm. Das war ja, ich möchte es gar nicht alles nochmal aufzählen. Ja, Kranke, Hungernde, sturmbedroht, Wellen, alles, was nicht, es ist unvergesslich, was sie an Taten Jesu gesehen haben. 30 Jahre später schreibt Petrus in seinem zweiten Brief, wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Das hat sich unauslöschlich bei ihm eingeprägt. Es gibt viele solcher Sachen, die sich unauslöschlich einprägen. Pornobilder in der Jugend prägen sich unauslöschlich ein. Ich sage mal das ganz krass. Deswegen ist das so gefährlich. Die kriegst du nicht wieder raus, die Bilder. Sie verblassen vielleicht. Ja, ich kann jedem nur raten, auch Enkelkinder und Kinder, eigene Kinder, hier ein Stück weit darauf hinzuweisen. Und hier nicht Bekehrungserlebnis von mir, wer einmal bei 120 vom Motorrad absteigt, das vergisst du nicht mehr. Das ist eingebrannt. Und hier ist letztendlich dieser Blick in diese Herrlichkeit Jesu, dem Petrus wie so ein Stempel auf die Festplatte drauf da oben, ja, wenn man es mal so sagen möchte, unauslöschlicher Eindruck. Und deswegen ist das auch nicht irgendwie nur ein Geschichtchen, dass Jesus in die Botschaft auferstanden wäre. Sondern das ist Realität, eine andere, als die wir mit wissenschaftlichen Methoden fassen können. Und jetzt diese Stunde, die hier zu dieser Unvergesslichkeit führt. Und Petrus ruft jetzt aus, ach Herr, ihr ist gut, lass uns doch hier 3 Hütten bauen. Er möchte diesen Augenblick festhalten, gell, und das wollen wir. Wir leben in einem tiefen Tränental. Auch so eine Freizeit ist einfach ein Gang über gewisse Höhen, ist es ja auch. Man hat eine fröhliche, schöne Gemeinschaft. Wir hören von Jesus. Wir sind miteinander verbunden in Christus. Wir singen, wir machen Wanderungen. Da ist wenig Dissonanz oder wenn man sagt, oh, das Gegeneinander. Der eine versteht der andere nicht, lass mich hoch, mit dem möchte ich gar nicht gehen. Ja. Das haben wir ja hier gar nicht erlebt und das habe ich auch noch nie hier irgendwie so erlebt. Und diese Momente, die so ein Stück weit in den Himmel hinein reichen, die wollen wir festhalten. Es ist völlig natürlich. Und wenn dann es wieder heißt, Abschied nehmen, dann müssen wir wieder hinuntersteigen in dieses Tal, manchmal auch der Tränen, der Dunkelheit. Aber wir sind gestärkt, so wie Jesus auch hier gestärkt war. Und das hat dieser Petrus gar nicht verstanden. Ja, der schwätzt ja immer ein bisschen voreilig raus. Jetzt lass uns drei Hütten bauen. Lass uns diesen Moment festhalten für die Ewigkeit. Wenn der eine Kamera gehabt hätte, der wäre aus dem Filmen nicht mehr rauskommen. Ja, dass er alles festhalten. Und das müssen wir nachher gut entwickeln, dass die Bilder alle noch präsent sind. Ja, gab es zum Glück nicht. Ja. Und der klammert sich ja dran. Nur kein Kreuz. Jesus, bitte nur kein Kreuz. Das wäre doch furchtbar. Und wir merken auch, das Kreuz ist dumpf, bitter, drückt, quetscht. Aber wenn wir von diesem Taborberg runtergehen, dann merken wir unser Kreuz wieder. Aber das Schöne ist, wir sind in einer Jochgemeinschaft. Jesus hat die andere Seite des Joches auf sich liegen und er trägt. Und er trägt viel mehr, als wir tragen. Und wenn es uns zwickt und juckt und wir kratzen müssen, dann sagen wir, schmeiß das Klump runter. Sagt unser Herr, nein, lass uns weiterlaufen. Ich trage. Das ist das Gute. Nicht wahr? Ich war in der Reha und dann kriegt man da so eine Litanei in der psychologischen Beratung. Muss tun, so ein Abhakkatalog. Ja, und dann sage ich, Mensch, Leute, die Leute kommen hier zerstört her und jetzt kriegen die nochmal einen Katalog, was sie alles tun müssen. Das können sie doch gar nicht. Ach ja. Und dann sage ich, ich gehöre Jesus und ich weiß, dass Jesus meinen Weg, erstmal Kinnlade runtergefallen, dann hat sie sie wieder hochgeschoben und dann ging es weiter. Und dann haben wir die erste Sitzung die Fronten geklärt und die dritte und zweite und dritte, vierte Sitzung war dann nur noch über Jesus. Und da habe ich ihr auch habe ich sie gefragt, welche Erfolgschancen haben Sie denn? Also wenn ich jetzt so ein Psychologengespräch, ist ja, will ich auch gar nicht irgendwie alles verdammen oder so, ne? Aber dann muss ich doch, also wenn ich jetzt, wenn ein Mechaniker sagen würde, also Ihr Auto kann ich gerade zu 10% hinkriegen, also tut mir leid, damit müssen Sie rechnen, aber die volle Rechnung kriege ich dann natürlich, ja, ist klar. Dann würde jeder sagen, also dem kann ich nicht gehen. Und ich sagte, fragte sie dann, ja, und dann habe ich einfach gesagt, in einem knappen, einstelligen Bereich. Sie nickte nur so ganz leicht. Habe ich gedacht, oh Mann. Ja, so ist das einfach. Dort, wo Jesus nicht die Türen aufreißt und die Regel zerbricht, da sind wir arme Schlucker. Und jetzt waren die Jünger überhaupt nicht so richtig gepolt. Jesus ging es nicht um Hütchen. Und jetzt soll man Camping machen, sondern ihm ging es darum, Gehorsam dem Vater. Nichts anderes als dieser Gehorsamsweg, den wollte er gehen. Den sollt ihr hören, ja, das passt ja als Zeugnis wunderbar zusammen. Wenn wir auf den Vater einen vierten Punkt sehen, ich kurz ein bisschen ab, ich schaue auf die Uhr, dass wir nicht überziehen, ja, wenn wir auf den Vater schauen, dann ist das ja ganz deutlich. Er gibt Zeugnis, da ist ein Zeuge da. Und immer wieder hören wir es. Ja? Der Vater gibt Zeugnis für den Sohn. Und was ist das wichtig für den Sohn, dass er in dieser ganzen Bredouille, in der er drin ist, er nicht schlapp macht, hätte er wahrscheinlich auch nicht, aber es ist ja für uns geschrieben, dass wir dadurch den Trost bekommen für die Ewigkeit. Der Vater selbst gibt Zeugnis. Und deswegen ist das für Jesus eine Stärkung, die der Vater seelsorgerlich an ihm vollzieht. Und dieses Zeugnis ist einmalig und einzigartig. Das Zeugnis des Vaters mit dieser Stimme vom Himmel. Und wie Jesus die Werke, die seine Verkündigung begleitet haben, ein Stück weit als Rechtfertigung seiner Tat und seiner Person nimmt, so kommt hier jetzt nochmal die Spitze drauf, dass der Vater den Sohn rechtfertigt und bezeugt, dass er der Sohn ist. Ungeheuerlich, der von keiner Sünde wusste, hat das Gesetz erfüllt. Um seinen Willen sind wir Sünder Gegenstand göttlichen Gefallens. Ja, und wir merken, da ist die Kluft so groß und wir können auf Knien danken, Herr, dass du mir das Herz geöffnet hast, dass ich dich habe finden können. Und durch die Stimme des Vaters vom Himmel wird noch einmal bestätigt, jawohl, dieser Weg ist der einzig richtige, der jetzt zu gehen ist. Deswegen ist uns der göttliche Befehl geboten, auf Jesus hören. Immer wieder wollen wir uns das zurufen. Lasst uns auf Jesus hören. Es geht nicht um den lieben Herrgott und um den guten Gott, wie man das oft in den Kirchen hört, ja, und um die Vorsehung und alle möglichen komischen Sachen, die sie da hervorziehen. Nein, wir sprechen nur von Jesus. Und wenn wir den nicht mehr haben, dann halten wir den Mund, weil wir nämlich dann überhaupt nichts mehr zu sagen haben. Das ist leider so. Wir wollen noch auf die vielen Nachfolger schauen. Was hilft uns, auf diesem Berg der Verklärung einen Eindruck zu bekommen von der Herrlichkeit Jesu? Wir können ja so wenig wie die Jünger auf diesem Berg bleiben. Das können wir gewisslich nicht. Wir müssen zurück in den zermürbenden Alltag, in die tristen Pflichten, die wir zu tun haben. Aber dieses Tal des Weinens, Tal des Todes, Schattens, Psalm 84, das erwartet uns wieder. Aber weißt du, und wenn die Hetze kommt und der Lärm und das Gewühl der Welt, dann dürfen wir innehalten. Daran denken, hört auf Jesus. Deswegen singen wir Jesuslieder, dass wir auf Jesus hören und uns das zurufen, auch wenn es uns doppelt schwer fallen wird, ja, in dieser Luft, in dieser Stickluft der Welt zu leben, durchzuhalten vor allen Dingen. Und da brauchen wir immer wieder die stille Zeit. Merkt ihr, dass wir diese Trachtet nach dem, was droben ist, nur dann auch richtig bekommen, wenn ich danach mit das Brot des Lebens nicht mehr essen, ja, viermal am Tag, ja, wenn es gut geht, und zwischendrin noch ein Kaugummi. Also, aber dann brauchen wir auch mindestens eins, zweimal das Wort Gottes für unsere Seele, dass die nicht verhungert. Also, das ist das Wunderbare, dass wir dort Nahrung bekommen. Und dann können wir auch von diesem Berg, von dieser Bergestour wieder runtersteigen in den Alltag. Und dann ist Jesus dabei und wir sehen ihn oft nicht, weil er vor uns läuft. Er läuft mal neben uns, er ist mal über uns und bewahrt uns vorm Stolpern. Auf die Frage, was uns dieser Tabor bringt, können wir nur mit einem klaren Jein antworten. Ja, wir empfinden das Leben in dieser gottfernen Welt als schmerzlich. Man sieht die anderen, wie sie so fröhlich vor sich hinsündigen. Und wir denken immer, oh, es ist alles so verquetscht und ja, so reglementiert und darf diesen Scherz nicht und den nicht. Gell, also mit darf nicht ist immer schwierig. Ich will nicht. Weißt du, ich tanze auch gern, aber ich habe das schon mal erzählt, ja. Abi-Abschluss unseres Großen und da waren auch eine ganze Menge Schülerinnen dabei und zwei, die ich auch im Unterricht hatte, kamen auf mich zu, wie es dann losging mit Tanzen. Und Herr Karger, dürfen wir Sie auf die Tanzfläche? Und als Mann hat man ja Auge und da habe ich auch gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Oh, durchschnauft und dann habe ich gesagt, Mädels, wisst ihr, schön, aber das ist mir zu nah. Und damit habe ich sie nicht beleidigt, sondern habe ihnen gezeigt, da ist Gefahr im Verzuge. Und sie sagten dann, sie haben auf einmal hat sie gesehen, da fiel der Groschen runter. Und dann sagten sie, ja, das verstehen wir. Ja, und dann sind sie fröhlich beschwingt auf die Tanzfläche. Ich bin dann sitzen geblieben. Also, ja, wo man dann denkt, Mensch, da musst du doch hier die Sau rauslassen und sonst irgendwas. Ja. Nein, habe ich gesagt, Herr, das kann ich nicht. Ja, das geht nicht. Und das Ja ist doppelt schmerzlich, das Nein. Unser eigenes Leben wird in diese große Hoffnung der Ewigkeit hineingerückt. Die Hoffnung ist doch keine vorübergehende Periode, sondern das ist doch das, was unser Leben prägt. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, ich mache hier mal das Auge zu und da wüsste ich gar nicht, ein Freund von mir hat auch einen Bekannten gehabt, Verwandten. Dann sprach er davon, der ist auch verstorben und dann fragte er ihn und sagte, du, weißt du, was hinterher kommt? Und der Sterbende sagt ihm, ah nein, ich freue mich schon drauf, weiß nicht genau, aber wird schon richtig irgendwas Gutes werden. Oh, und ich denke, mein lieber Scholli, zur Würfelaktion, oh, da wäre ganz furchtbar dran. Nein, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Weißt du, und ich freue mich schon so unendlich drauf, wenn ich Jesus sehen darf. Das wird ein Jubelschrei werden. Jesaja 30, du wirst den König sehen in seiner Schönheit. Der eine früher, der andere später. Aber das ist für mich eine Freude. Ich kann es gar niemandem sagen. Und das möchte ich aber weiter sagen, weißt du. Das möchte ich nicht für mich behalten. Und dann wird alles Fragen, alle Not, alle Tränenbäche, die wir hier verkullert haben, aufgelöst in ein ewiges Staunen und ein ewiges Halleluja. Das sagt mir dieses Tabor, dass wir dann eine kleine Zeit nur noch, die wir hier sind und diese Zeit nützen müssen. Die Zeit ist bald zu Ende. Ich weiß nicht, ob es morgen ist bei mir oder vielleicht noch einige Jahre drauf. Weiß ich nicht, aber ich möchte es weiter sagen, dass dieser Jesus die einzige Hoffnung ist für mein Leben und für das Leben dieser Welt. Amen. Amen.